Gute Pflege? Keine Frage. Das sind die großen Momente und kleinen Herausforderungen. Denn Altenpflege braucht Mut, Empathie und Überzeugung. Und Menschen, die dafür gemacht sind. Wir freuen uns auf euch. Ja, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben schon August und wir sind in ganz ungewohnter Runde heute zusammen. Wir sind nämlich nicht nur zu viert, wir sind sogar zu fünft, gewissermaßen.
Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Tatsächlich sind wir einer mehr, aber ich will nicht gleich spoilern. Jetzt dürfen erstmal die anderen noch auch Hallo sagen.
Genau, hallo, ich bin auch dabei.
Ja, und ich bin auch dabei und ich freue mich unheimlich. Und heute finde ich ja, waren wir auch ein bisschen aufgeregt. Wir sind in Nie von Öschelbronn bei der Jasmin im Pflegeheim heute und haben Besuch.
Im Karl-Wilhelm-Dollhaus.
Mir kommt das gerade vor, wie wenn so Kinder eine Geschichte in geteilten Rollen vorlesen und jeder macht immer einen Satz und geht dann das Mikro weiter und sagt dann so, für die nächste Folie übergebe ich an Jasmin. Ja. Okay, also ich löse jetzt mal auf. Wir sind heute alle zusammen, weil wir eine Journalistin von der Potsdamer Zeitung zu Besuch haben, die ein bisschen mit uns gesprochen hat über den Podcast und uns jetzt auch noch ein bisschen bei der Aufnahme zuhört. Und deswegen waren wir alles ein kleines bisschen aufgeregt, aber haben voll gerne den Anlass genutzt, Jasmin mal zu besuchen und vor allem uns mal wieder alle zusammen zu sehen und eine gemeinsame Folge aufzunehmen, was richtig schön ist.
Genau, freue mich auch total, dass ihr hier seid, hier Nie von Öschelbronn und auch Frau Philippin nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir in der PZ ein Artikel über uns geschrieben wird.
Ich habe ja, als ich hergefahren bin, gedacht, krass, ich war so überrascht, dass das ja so direkt an der Straße und auf einmal ist es da so. Und das ist mir jetzt klar geworden, dass ich ja noch nie war. Also ich habe halt mal so Fotos gesehen. Aber ich war einfach noch nie da und das ist natürlich eh immer cool, wenn man die Einrichtungen dann nochmal so live sieht.
Sieht, wie es bei uns vor Ort ist.
Okay. Und wir haben aber natürlich auch uns ein paar Themen vorgenommen für diese gemeinsame Folge. Das macht auch total Sinn, dass wir inhaltlich dafür heute alle hier sind. Aber bevor wir zum Hauptthema, sage ich jetzt mal, der Folge kommen, wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz über den CSD sprechen. Weil wir nehmen heute auf am Dienstag nach dem CSD. Das heißt, die Erinnerungen sind noch total frisch. Wir waren als evangelische Heimstiftung das erste Mal beim CSD dabei. Und Jasmin, da du auch dabei warst, vielleicht mal als erstes.
Genau.
Wie war es?
Genau, der Christopher Street Day. Also Wahnsinn. Ich bin immer noch geflasht, was da am Samstag vor sich ging. Positiv natürlich geflasht. Vor allem, wie viele Mitarbeitende einfach da waren. Wir waren rund 250 Mitarbeitende, die mitgelaufen sind beim Christopher Street Day. Dass wir einfach als Heimstiftung die Vielfalt zeigen können, die wir einfach leben bei uns auch. Egal, ob jetzt bei Bewohner oder Bewohnerinnen oder Mitarbeitenden. Und vor allem, was für eine Stimmung wir hatten am Samstag. Wahnsinn war das wirklich. Alle Mitarbeitende, also wir hatten dann einen tollen Wagen auch dabei mit lauter Musik, gute Stimmung. Und auch das Schöne war, die Menschen am Straßenrand. Also Wahnsinn, wie gut die alle drauf waren. Also ich freue mich total auf nächstes Jahr, bin auf jeden Fall wieder am Start. War einfach eine rundum gelungene Veranstaltung am Samstag.
Ja, ich fand's auch richtig schön. Ich habe irgendwie das ganze Wochenende noch damit verbracht, irgendwie so Fotos und Videos anzuschauen und das alles irgendwie sacken zu lassen. Es war ja das erste Mal und ich glaube, wir waren auch ein bisschen aufgeregt von der Orga, wie das alles wird, ob das gut funktioniert, ob alles so läuft, wie wir uns das ausgedacht haben. Aber ich glaube, die Stimmung war wirklich, wirklich toll. Also ich habe bisher auch wirklich nur Positives gehört. Und ich weiß gar nicht, Jasmin, hast du das eigentlich mitbekommen, was da noch abging mit dem Auto?
Ja, habe ich mitbekommen. Ich war dabei. Ich bin dann vor zu euch, dass das Auto plötzlich die Batterie leer war von unserem Auto. Kurz vor Umzugsbeginn.
Also wirklich 5 Minuten, bevor wir hätten losfahren müssen, Wahnsinn. Ist auf einmal die Motorhaube offen. Ich so, okay, ist nicht so ein gutes Zeichen. Und der Kollege, der unser Auto gefahren hat, war so, ja, das Auto springt nicht mehr an. Und dann ist irgendwie, also unser Krisenmodus hat super funktioniert, weil alle sind rumgerannt und versucht, irgendwas zu lösen. Ich habe dann schon Sachen aus dem Auto rausverteilt an die Leute, weil wir echt dachten, wir müssen ohne das Auto los. Und dann wirklich in aller, also wir standen schon an der Startposition, die Kurve ist schon losgelaufen und hat dann nochmal abgebremst, weil dann das Auto doch noch überbrückt wurde und wirklich in letzter Minute noch in diesen Zug rein ist. Und dann wird glücklicherweise unsere Musik, also war unglaublich.
Ja.
Okay. Aber aus der Außenperspektive, habt Chris und Andrea, habt ihr ein bisschen was mitbekommen? Habt ihr Fotos gesehen und so weiter?
Ja, tatsächlich. Auf Social Media habe ich ganz viele Fotos und auch Videos gesehen. Und man muss schon sagen, die Stimmung kam da auch sehr gut rüber. Also sehr viele, sehr gut gelaunte Mitarbeitende, hat man mal gesehen.
Finde ich auch. Also ich fand's Wahnsinn. Wir haben es ja zum einen auf WhatsApp im Kanal von der Heimstiftung gesehen, aber auch auf LinkedIn und Instagram. Und ich finde, auf LinkedIn haben ja auch ganz viele Mitarbeiter dabei waren, einfach was selber gepostet. Und ich finde, die Stimmung kam absolut rüber. Also ich fand's richtig cool und dachte dann so, ah, super, und du warst mal wieder nicht dabei. Aber ich hatte einfach keine Zeit am Samstag. Ich hatte privat schon was geplant und konnte es auch nicht verschieben. Aber ich habe vorhin schon zu Jasmin gesagt, als wir uns am Anfang unterhalten haben, also nächstes Jahr werde ich mir das auf jeden Fall vormerken, weil diese Stimmung, und das war schon was Besonderes. Also fand ich auch. Und am Anfang hatte ich noch überlegt auf den Bildern und Videos, wo ihr euch denn getroffen habt. Und dann dachte ich, welche Einrichtung ist denn das? Und irgendwann war es mir dann klar, dass es die Chor ist in Stuttgart, die Königin Olga Residenz.
Ja. Das fand ich halt auch noch total schön. Ne? Das war natürlich super praktisch, dass wir ja eine Einrichtung haben, die direkt am Feuersee quasi ist, also direkt um die Ecke vom Aufstellungsort. Und das war so cool, irgendwie da auch zu sein. Da waren dann nämlich auch ganz viele Mieter und Menschen, die da eben leben, und kamen dann auch immer so, hey, was macht ihr hier? Waren mit uns zusammen am Essen und haben uns auch unterhalten und so. Das war auch total nett.
Was ich auch total toll fand, dass unsere Geschäftsführerin dabei war beim CSD und auch mit guter Stimmung mit uns getanzt hat, mit uns gesungen hat, mit uns Mitarbeiterin. Das fand ich wirklich sehr schön, dass sie das begleitet hat.
Es gibt auch ganz viele Videos von ihr und auch Martin Schäfer, der auch aus der Geschäftsführung dabei war, der vorne das Banner trägt und irgendwie voll am Start war. Das war schon ein tolles Zeichen auch, auf jeden Fall.
Und ich finde, das hat man auch auf den Videos und auf den Bildern gesehen, dass es wirklich eine ganz bunte Mischung war. Also es waren ja wirklich Führungskräfte da, aber auch unheimlich viele Mitarbeiter. Und so auf den Bildern, was ich gesehen habe, man hat auch immer wieder Kinder gesehen. Und da habe ich gedacht, ein paar Mitarbeiter ihre Kinder mitgebracht haben. Ja. Auch das finde ich ja echt cool. Jetzt, wenn ich so überlege, würde ich wäre so 7, 8, 9, 10 und ich würde da so mitlaufen. Ah, das macht einen schon stolz. Und das ist vielleicht dann künftig auch jemand, der dann doch überlegt, Pflege, das wäre was für mich.
Ja, wir haben ja ganz explizit auch echt so mit Familie und Freunde eingeladen. Das fand ich auch richtig toll, ja. Bisschen Dämpfer waren natürlich dann am späten Abend die Nachrichten aus Berlin. Das hat mich irgendwie so umgehauen.
Also wir so einen schönen Tag hatten auch, gell, und dann.
Wenn wir auch so im High, und dann dachte man so, boah, das ist auch so nah gefühlt gerade, weil wir bei der gleichen Veranstaltung im Grunde waren. Ja. Das ist ja krass.
Es hat einen dann wieder runtergezogen, irgendwie fand ich geil, als ich das auch gehört habe. Ja.
Ja, aber umso schöner oder dankbarer ist dann auch irgendwie, dass das bei uns irgendwie alles so friedlich und schön war und halt irgendwie, ja, wie diese tolle Stimmung hatten.
Ja.
Gut. So viel zum CSD. Jetzt haben wir doch ein bisschen ausgeschweift, aber irgendwie war es auch schön. Ja. Und also das spiegelt gerade so meine Stimmung am Wochenende wieder, wo ich immer noch so und das noch angeschaut und das noch angeschaut und die Videos noch mal angeschaut. Also irgendwie so cool. Genau. Gleichzeitig haben wir für uns heute noch ein ganz anderes Thema vorgenommen. Und zwar ist uns in letzter Zeit immer mal wieder so dieses Thema begegnet, was ja total schön ist, dass wir jetzt in so einer Runde zusammen sind, wo wir sowohl stationäre Pflege abbilden, als auch eben ambulantes. Und das ist ja auch das, was die Evangelische Heimstiftung hat, also diese Bandbreite der Möglichkeiten eigentlich an Pflege und Betreuung. Und das, glaube ich, immer mal wieder, gerade für Menschen, die in so einer Situation kommen, wo Pflege ein Thema wird und auch für Angehörige so die Frage aufkommt, wann eigentlich was? Also viele denken als erstes irgendwie oft auch ans Pflegeheim tatsächlich oder ab einem gewissen Punkt ans Pflegeheim, oder ist das nur meine Wahrnehmung? Was meint ihr?
Also es kommt drauf an. Ich glaube, wenn zu uns Leute Interessenten in unsere Pflegeeinrichtung kommen, dann gibt es schon auch viele, die da sind, wo ich sage, okay, eine ambulante Pflege wäre vielleicht auch noch sinnvoll, und die wussten einfach noch nicht so ganz Bescheid über das Angebot, dass es das gibt und wie sich das gestaltet. Oft sind dann aber auch schon Leute, die schon lange ambulant gepflegt werden oder die Angehörigen ambulant gepflegt werden und die dann tatsächlich auf der Suche nach einem Pflegeheim sind. Oder, und das ist wahrscheinlich sogar die größte Gruppe, es ist irgendwas passiert, meistens ein Sturz, Krankenhaus, und dann steht die Krankenhausentlassung und dann wird händeringend überhaupt nach einer Versorgung gesucht. Und so gibt's halt ein ganz breites Spektrum an Personengruppen und die Bedürfnisse von den Personengruppen. Und wir versuchen dann natürlich immer bestmöglich zu beraten, auch sektorübergreifend. Also nicht nur, dass es immer zu uns dann die Aufnahme geht, sondern vielleicht dann doch auch, dass es an einen mobilen Dienst oder eine Diakoniestation geht. Da werden wir aber bestimmt später nochmal was dazu sagen und dazu hören. Genau, deswegen zumindest die Erfahrung bei uns vor Ort ist, dass es sehr unterschiedlich ist, die Interessenten beziehungsweise was es für Themen gibt.
Genau, also das kann ich nur bestätigen, was der Christoph sagt. Also ich habe hier auch viele, wo ich dann einfach, außer auch könnten wir ambulant oder mit unseren mobile Dienste einfach noch schauen, die dann auch ganz überrascht sind. Was kann man denn, also ich bin dann natürlich nicht ganz so im Thema drin wie meine Kollegin Andrea, aber die dann einfach auch überrascht sind, was das kann man zu Hause auch noch versorgen. Dass man da einfach, wie der Christoph schon gesagt hat, die Möglichkeiten aufzeigt, was ist zu Hause möglich, oder ab einem gewissen Punkt sollte man sich vielleicht doch Gedanken machen, dann in die stationäre Pflege zu gehen.
Mhm.
Genau.
Wie ist es denn, Andrea? Also gibt es den einen Punkt ja wahrscheinlich nicht, aber also, oder kannst du das sagen?
Nee, den einen Punkt gibt es natürlich nicht. Was wir in der Beratung schon immer wieder auch sagen oder nachfragen, ist so dieses, kann jemand nachts alleine sein? Wenn eine Person nachts noch alleine sein kann, dann kann man immer schauen und überlegen, reicht eine ambulante Versorgung aus mit zum Beispiel noch einer Tagespflege? Aber wenn jetzt jemand auch nachts einfach Unterstützung braucht, weil er auf Toilette muss oder weil er aus welchen Gründen auch immer nicht alleine sein möchte oder alleine sein kann, dann ist natürlich eine Versorgung in der Häuslichkeit immer schwierig.
Aber es wird ja schon auch dann zu Hause schwierig, weil man sehr regelmäßig irgendwie eine Person um sich braucht, oder? Oder also wie kann ein mobiler Dienst das dann abdecken? Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist so die Obergrenze an x Mal, wie oft man zu einer Person am Tag geht oder so?
Wir haben schon bei einigen Kunden in unseren ambulanten Pflegediensten, dass wir bis zu 4-mal am Tag dahin gehen. Das sind oft Menschen, die einfach morgens schon Unterstützung brauchen beim Aufstehen oder bei der Körperpflege, aber auch dann Medikamentengabe, Insulingabe ist ganz wichtig. Und dann, je nachdem, haben wir auch viele, bei denen wir noch zur Betreuung hingehen. Einfach mittags eine Stunde Betreuung oder mal einen Spaziergang. Das haben wir schon viel. Und ich würde schon sagen, dass die ambulanten Pflegedienste sehr viel leisten können. Und wir haben ja auch die Tagespflege. Tagespflege ist, finde ich, ein super tolles Zusatzangebot, das es einfach auch fast überall gibt, in Baden-Württemberg, aber auch in Deutschland. Und da kann man doch, wie wir hatten es vorhin davon, als wir uns unterhalten haben, von Kindern. Und das ist eigentlich in der Tagespflege nichts anderes. Ich gebe meine Kinder in den Kindergarten, dann sind die dort betreut, die bekommen was zum Essen, da gibt's Beschäftigung, die haben Rückzugsmöglichkeiten. Und in der Tagespflege ist es ähnlich. Wir arbeiten natürlich mit Menschen mit Pflegebedarf, aber auch da, wir holen die Menschen morgens zu Hause bei sich ab, die werden in die Tagespflege gebracht, dann starten wir in der Regel mit einem Frühstück, dann gibt's Beschäftigung, wir machen viel, mal eine Gymnastik oder eine Biografiearbeit, Gedächtnistraining, es gibt Mittagessen und nach dem Kaffee quasi gehen die wieder nach Hause. Und da hat man dann ja schon wirklich 8 bis 9 Stunden am Tag abgedeckt. Und wenn man dann nachts alleine bleiben kann, ja, dann muss man sich immer überlegen, brauche ich eine stationäre Versorgung? Aber ich denke, das ist immer individuell, weil vielleicht möchte ich ja auch nicht alleine sein. Vielleicht habe ich Angst, alleine zu Hause, auch wenn ich alleine bleiben kann, wenn ich nachts mich nicht sicher fühle in meiner Wohnung, in meinem Haus, dann ist vielleicht doch stationär dann die bessere Alternative. Von daher, es gibt nie so dieses immer so, es ist immer individuell, weil jeder Mensch einfach auch anders ist.
Ja, also ich glaube, wir hatten es ja vorhin kurz mit dieser Analogie mit der Kinderbetreuung. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir einmal kurz dazu sagen, das ist natürlich kein Kindergarten. Also weil ich habe das wirklich schon gehört, auch von älteren Menschen, die dann sagen, ich gehe jetzt nicht in den Kindergarten und bastel da irgendwie den ganzen Tag. Ich bin ja irgendwie ein erwachsener Mensch. Also das wollen wir damit nicht sagen. Es geht quasi um diese Analogie zu sagen, ich muss irgendwie tagsüber auch vielleicht als Angehörige die Verantwortung abgeben und will, dass mein Angehöriger eben, will den sicher und gut betreut wissen, ne?
Genau, und natürlich auch dieses in Gemeinschaft sein. Wenn ich in der Tagespflege bin, dann bin ich in Gemeinschaft. Und auch das ist ja was für viele Menschen so das Highlight ist. Wenn die 1 bis 2 Mal die Woche in die Tagespflege gehen, dann ist es Highlight. Da sind sie unter Leute, da haben sie Ansprechpartner. Also wir haben ja in den Tagespflegen ganz tolle Gruppen dann. Und manchmal ist es auch so, wir kriegen einen Anruf und sagen, fragt einer an, ob wir noch einen Platz haben. Aber ich möchte an dem Tag kommen, an dem die auch da ist, weil die kennen sich und haben sich unterhalten. Und so haben die Möglichkeit, einfach sehr regelmäßig dann doch gut in Kontakt zu kommen.
Mhm.
Und es ist natürlich kein Kindergarten.
Genau, vielleicht will ich das nochmal ergänzen. Wir hatten das vorher darüber, weil ich immer der Meinung bin oder gebe das auch gerne meinem Team so weiter, dass wir einfach unseren Angehörigen auch Sicherheit vermitteln müssen. Und also ich bin selber Mama von einer 9-jährigen Tochter, die geht jetzt in die 4. Klasse und ich sage immer, also ich kann ja nur dann beruhigt arbeiten gehen den ganzen Tag. Sie geht natürlich in die Ganztagesschule, wenn ich weiß, mein Kind ist sicher betreut in der Schule. Die hat eine gute Nachmittagsbetreuung und so sehe ich das bei unseren Angehörigen auch. Es ist unsere Aufgabe, ihnen die Sicherheit zu übermitteln, dass ihre Bewohner oder ihre Mutter oder ihr Vater bei uns gut betreut wird in der Einrichtung. Nur dann können sie auch beruhigt die Einrichtung verlassen. Sie können beruhigt zu Hause schlafen, weil sie wissen, hey, bei der evangelischen Heimstiftung, da sind meine Angehörige gut betreut. So sind wir auf das Thema Kindergarten oder Kinderbetreuung gekommen.
Genau. Ja, genau. Das ist nochmal, glaube ich, eine wichtige Einordnung. Mhm. Genau, aber vielleicht gibt es ja irgendwann den Punkt, den Andrea gerade beschrieben hat. Es geht vielleicht in der Nacht nicht mehr alleine oder es sind Ängste da oder andere Themen, die eben sagen, es geht nicht mehr zu Hause. Und das ist dann auch der Moment, wenn jemand zu euch kommt, Chris oder Jasmin, wo ihr dann sagt, ja, Pflegeheim wäre wahrscheinlich schon eine gute Option.
Also genau, wenn gerade die nächtliche Versorgung ist so ein Thema, weil bei uns ist natürlich immer 24 Stunden jemand da und auch die nächtliche Versorgung ist sichergestellt, dass ist tatsächlich auch das, was wir morgen, wenn halt auch die Angehörigen tatsächlich dann vielleicht nachts die Versorgung mit übernehmen mussten, weil die Person nicht mehr durchschläft, dass dann auch der Weg ins Pflegeheim gewählt wird. Bei uns sind dann natürlich ganz andere Möglichkeiten. Das muss man einfach so sehen. Auch wenn man als Privatperson jemanden pflegt, ist man ja 24 Stunden mit der Person dann im Zweifelsfall zusammen, beziehungsweise kann ja nicht mal abschalten, außer vielleicht in der Tagespflege. Aber wenn nachts dann auch die Versorgung nicht mehr gewährleistet wird und man nicht mehr schlafen kann, weil man alle 3 Stunden vielleicht geweckt wird und so weiter. Das macht dann auch was mit den Angehörigen. Und das merken wir dann auch vor Ort, wie teilweise die Angehörigen dann schon sehr weit, ja, man kann schon fast sagen, ausgebrannt sind, weil halt irgendwann das persönliche Limit überschritten ist. Und viele dann auch im Nachhinein sagen, oh, hätte ich früher den Weg gewählt. Von daher auch vielleicht an dieser Stelle wieder die Aufklärung, dass das nichts Schlimmes ist, jemanden im Pflegeheim zu tun. Ich glaube, das ist so auch oft mit ein bisschen Schuld verbunden, den sich vielleicht der eine oder andere dann erstmal gibt oder die Person nicht abgeben möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und daher ist es gerade auch, finde ich, in unserem Interesse oder auch unsere Aufgabe dann durch Öffentlichkeitsarbeit oder auch Veranstaltungen, wo man das Quartier mit einbezieht, wo sich die Leute überhaupt schon mal im Vorfeld das Haus angucken können und mal merken, okay, ist vielleicht doch nicht so, wie man das klischeehaft im Kopf hat, was so Pflege ausmacht oder wie so ein Pflegeheimalltag ist, dass es halt vielleicht doch nicht so trostlos ist, wie man sich das denkt und jeder nur satt und sauber da sitzt und wartet, bis der Tag rum ist. Das ist ja, glaube ich, bei vielen noch im Kopf verbunden oder verankert. Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, irgendwann, wenn es zu Hause nicht mehr geht, auch den Schritt zu gehen, bevor es zu spät ist. Wo man auch sagen muss, dass auch wir irgendwann im stationären Teil, wir haben natürlich auch Limits oder halt, was heißt Limits, Situationen, vielleicht auch medizinisch geprägt, wo wir sagen können, da wird die Versorgung schwierig, sei es jetzt irgendwelche intensivmedizinischen Komponenten. Aber da muss man auch sagen, da gibt es ja auch Facheinrichtungen, haben wir auch in der Heimstiftung. Wir haben eine außerklinische Intensivpflege zum Beispiel als Einrichtung. Das heißt, das ist dann ein spezieller Bedarf. Oder was auch ein ganz klassisches und auch immer häufiger werdendes Beispiel ist, ist so eine genannte Hinlauftendenz. Früher hat man Weglauftendenz gesagt. Aber die Leute wollen ja meistens irgendwo hin und nicht von wo weg. Deswegen sagt man heutzutage Hinlauftendenz. Das heißt, sie wollen unbedingt die Einrichtung verlassen. Grundsätzlich kann man das bis zu einem gewissen Maße auch in einer normalen, offenen Einrichtung steuern. Wir haben Klingelmatten, es gibt Sensorik, quasi in den neuen
Schutzengelsysteme haben wir.
Genau, da kannst du bestimmt gleich nochmal was dazu sagen, weil ihr habt das, glaube ich. Genau. Gell? Ja. Bei uns ist es dann eher so, dass wir so eine Klingelmatte haben. Das heißt, wenn da jemand rüberläuft, dann wissen wir, okay, da ist jemand drüber gelaufen, so kann man das schon ein bisschen steuern, ohne dass man jemanden in seiner Freiheit einschränkt, das ist ja auch nochmal so ein Thema, sondern eher, dass man einfach weiß, die Person ist gerade aktiv und hat gerade das Bett verlassen in der Nacht. Und das heißt, wir haben ein sehr breites Spektrum, bis wir vielleicht dann nicht mehr die Pflege gewährleisten können. Und auch da gibt's dann wieder Facheinrichtungen, wie jetzt zum Beispiel auch das Fachpflegeheim. Das ist ja bei uns direkt in der Nachbarschaft, das Fachpflegeheim Engelsbrand, wo auch Leute mit einer Hinlauftendenz versorgt werden können und gut versorgt werden.
Vielleicht nur ganz kurz, weil es nicht jeder vielleicht die Begrifflichkeit kennt. Hinlauftendenz ist jetzt in dem Kontext verbunden mit einer demenziellen Veränderung.
Genau. Wenn einfach eine demenzielle Veränderung stattfindet, haben manche Bewohner einfach das Bedürfnis oder den Drang auch, dass sie müssen den ganzen Tag laufen und verlassen dann natürlich auch die Einrichtung. Wie der Christoph das vorher schon angesprochen hat, wenn wir das nicht mehr hier versorgen können, ist das schon eine sehr ausgeprägte Hinlauftendenz. Wir jetzt hier in Niefern haben zum Beispiel das sogenannte Schutzengelsystem, nennt sich das. Das heißt, wir haben in jeder Wohngruppe an den Haupttüren Sensorik und dann bekommen die Bewohner wie ein Transponder an. Und sobald der Bewohner sich an die Türe hinnähert, schließt die Türe automatisch und unsere Schwestern und Pfleger bekommen dann einen Alarm aufs Telefon. Man muss natürlich immer beachten, das sind immer freiheitsentziehende Maßnahmen. Das heißt, wir brauchen immer einen Beschluss dafür vom Amtsgericht, wo die Angehörige quasi einen Antrag stellen müssen. Und dann kommt auch erstmal der Richter und macht sich vor Ort ein Bild von dem Bewohner. Ist denn das überhaupt berechtigt, dass wir dieses Schutzengelsystem bei ihm quasi verwenden dürfen? Wir haben natürlich hier in Niefern, wir sind sehr zentral gelegen, muss ich sagen. Also direkt am Haupteingang haben wir direkt die Hauptstraße. Und das kann natürlich schon sehr gefährlich sein, wenn ein demenziell veränderter Bewohner, der sowieso desorientiert ist, dann natürlich einfach auf die Straße rausläuft, ist das Schutzengelsystem natürlich eine tolle Sache. Was wir auch neu haben, wir sind im Pilotprojekt zu Nemlia bei uns in der Einrichtung, auch ein ganz tolles System. Das ist quasi, wir haben an 5 Zimmer insgesamt, auch an den Aufzügen und in den Kellerräumen haben wir Sensoriken angebaut oder anbauen lassen quasi. Da kam Nemlia und hat das alles wunderbar mit uns installiert. Und dann haben wir Smartphones anschaffen müssen für das Nemlia-Projekt. Und das bedeutet dann so viel, wir können jedes Zimmer quasi überwachen. Das wurde natürlich im Vorfeld abgestimmt mit den Angehörigen und mit dem Bewohner selber. Aber wir können dann die Nachtwache zum Beispiel, für sie ist das ganz arg hilfreich, weil wir sind ein 45-Betten-Haus. Die Nachtwache ist alleine bei uns, die Pflegefachkraft. Und die erkennt dann sofort auf ihrem Smartphone, bekommt die eine Push-Nachricht, Zimmer 01 geht gerade auf Toilette. Oder ist natürlich auch mit unseren Kellerräumen, unsere Aufzüge funktionieren ja auch in der Nacht. Bewegung unten Aufzug, Kellerraum. Da weiß ich sofort, oh, ein Bewohner, der vielleicht demenziell verändert ist, ist gerade unten in den Keller gelangt und kriegt dann sofort den Alarm. Oder auch, also unsere Türen sind nachts abgeschlossen, aber auch hier ins Foyer haben wir auch Sensoriken an den Türen, wo sie dann sofort weiß, oh, der Bewegungsmelder, irgendjemand läuft hier vielleicht in der Einrichtung und findet sein Zimmer nicht mehr. Also das ist schon sehr toll, nämlich ja. Und das sind, ich glaube, 5 Einrichtungen von der Heimstiftung in dem Pilotprojekt und unter anderem wir dürfen dabei sein.
Ja, das wird krass, wie du es gerade sagst. Na gut, dass es ja auch diesen Mechanismus gibt, da immer aber auch genehmigen lassen zu müssen oder teilweise genau. Sogar mit richterlicher Anordnung, weil das ist ja schon ein krasser Eingriff.
Klar, das ist eine freiheitsentziehende Maßnahme, genau. Der Bewohner ist einfach eingeschränkt dann auf dem Wohnbereich, aber zum eigenen Schutz natürlich. Also wir hatten das hier schon, wir haben Bewohner natürlich hier mit dem Schutzengelsystem, aber dann einfach stark demenziell verändert und wir haben ihn nie von dann gesucht und das kann natürlich schon eine gefährliche Situation, je nach Wetterlage auch, lass das im Winter passieren oder jetzt bei der Hitzewelle, der Bewohner ist hier irgendwo in Niefern-Öschelbronn, wir suchen ihn, ist das schon eine tolle Sache, aber ein totaler Einschnitt auch ins Leben, selbstverständlich, ja. Zum eigenen Schutz einfach für den Bewohner.
Genau, deswegen, man muss an der Stelle sagen, dass es schon eine rasante Entwicklung gibt, zum Glück auch konzeptionell in der Pflege, so in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren hat sich enorm viel verändert. Vor allen Dingen, was es jetzt auch für technische Möglichkeiten gibt, um die Pflege lange gut zu gewährleisten, Sensorik gibt es ja teilweise auch in den betreuten Wohnungen, wo dann Stürze erkannt werden oder sowas. Sowas gibt es ja heutzutage schon und wird sich auch immer mehr etablieren, denke ich. Gerade auch, wenn Sachen neu gebaut werden, dann wird es schon mit berücksichtigt. Wie du schon sagst, die Thematik mit der Freiheitsentziehung ist immer so ein Thema, muss man immer abwägen. Deswegen ist es ja auch nicht in unserer Entscheidung, in unserem Entmessen. Wir regen es ja nur an. Und das letzte Wort hat ja im Endeffekt ein Richter, der sich das dann vor Ort anguckt. Aber auch so ist es dann möglich, gerade mit so einem Schutzengelsystem, dass jemand, der vielleicht auch schon lange in der Einrichtung ist und sich hier eigentlich zu Hause fühlt, noch lange auch hier bleiben kann, ohne dass er nochmal umziehen muss in eine Facheinrichtung, die dann tatsächlich eine geschlossene Einrichtung wäre. Weil so ein Umzug ist natürlich dann auch noch mit sehr viel Stress verbunden. Von daher finde ich das eine Innovation in den letzten Jahren, diese Systematik, die auch nochmal ganz viel verändert hat, dass nicht jeder sofort dann in den geschlossenen Bereich muss, sondern dass sich offene Einrichtungen dann auch anpassen an quasi die neuen Krankheitsbilder oder halt diese zunehmende Hinlauftendenz, die es gibt.
Und ich finde, es ist ja auch andersrum. Also wenn ich jetzt in einem geschlossenen Bereich bin und ich habe dann keine Hinlauftendenz mehr, dann muss ich ja auch umziehen. Und dann finde ich, eigentlich ist es mit diesen offenen Einrichtungen, mit dem Schutzengelsystem, ist doch super. Weil dann kann ich wirklich, wenn es funktioniert, bis zum Schluss am gleichen Ort bleiben. Und das ist natürlich schon noch, was, wenn man so die Kundensicht anschaut, für den Kunde ja gut, wenn er dann nicht nochmal umziehen muss.
Genau.
Wie du es gerade gesagt hast. Also von daher finde ich das richtig toll. Und ich bin begeistert, was sich in den letzten Jahren alles entwickelt hat. Also, weil das ist ja, wenn man sich dieses Nemlia jetzt anschaut, was du erzählt hast, Jasmin, das unterstützt ja vor allem auch die Pflegekräfte in ihrer Arbeit. Und das erleichtert unheimlich viel. Wenn ich überlege, also stelle ich mir das vor, ich habe nie nachts gearbeitet im Pflegeheim, aber ich stelle mir vor, du musst ja wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Rundgänge machen jede Nacht. Und wenn du dir einen Rundgang sparen kannst, weil du eben über die Sensorik mitbekommst, dass da nichts ist, ist doch super. Weil dann kannst du dich ja um die Menschen kümmern, die Pflege brauchen und nicht für diesen Rundgang das aufwenden.
Genau, und vor allem haben wir es auch tatsächlich bei einer Bewohnerin, die nachts nie gestört werden möchte, ist halt auch für die Bewohner, also wir haben ja auch Bewohner bei uns in der Einrichtung, die möchten einfach schlafen, die wünschen keinen Rundgang in der Nacht, aber die Nachtwache muss sich ja trotzdem dreimal in der Nacht, Andrea, machen wir Rundgänge, die muss sich ja trotzdem vergewissern, geht's denn dem Bewohner gut? Der kann ja auch gestürzt sein, auf dem Boden liegen, und die Sensorik, die ist so mit so vielen Sensoren im Zimmer quasi, dass die sofort eine Push-Nachricht kriegen würde. Also kann sie sagen, beruhigt, in das Zimmer brauche ich heute nicht reinschauen. Der Bewohner kann einfach ungestört durchschlafen dann.
Und hat trotzdem den Sicherheitsaspekt.
Genau, genau.
Also ich habe früher mal in der Nacht gearbeitet. Neben Studium war ich quasi als Dauernachtwache im Nebenjob. Und da war das auch so, kann ich mich noch gut dran erinnern, hatte ich auch einige Bewohnerinnen, die nachts nicht gestört werden wollten. Also die haben damals auch dann dafür unterschrieben, dass die Nachtwache nicht ins Zimmer kommt, weil sie einfach einen leichten Schlaf hat. Und wenn da einmal die Nachtwache drin war, dann waren sie wach und haben nicht mehr geschlafen. Aber es ist natürlich dann auch immer mit einem eigenen Risiko verbunden, wenn die Bewohner dann vielleicht auf Toilette geht und dabei stürzt, dann würde das erstmal niemand mitbekommen, was ja eigentlich nicht in unserem Auftrag und in unserem Interesse ist. Von daher eine super technische Lösung, dass sowohl das eine als auch das andere geht. Also quasi, dass der Bewohner nicht gestört wird, aber auf der anderen Seite wir die Sicherheit haben, dass auch nichts passiert ist, dass jetzt niemand gestürzt ist in dem Zimmer.
Gibt es so eine Art System eigentlich auch für zu Hause, Andrea?
Ja, das gibt es auch. Also gibt fast alle Assistenzsysteme, die es, denke ich, stationär gibt. In der Pflege kann man auch ambulant immer bis zu einem gewissen Punkt einfach aus sich anschaffen. Es gibt ja beispielsweise auch Smartwatches, die speziell seniorengerecht sind und die dann den Sturz auch automatisch erkennen. Also wenn man diese Uhr dann quasi, ich nenne es einfach Uhr, wenn man die anhat und dann fällt man nachts, dann hat automatisch über diese schnelle Höhenveränderung merkt die Uhr, Mensch, da ist was passiert, und dann wird eben auch ein Alarm ausgelöst. Und je nachdem, mit welchem Anbieter man da arbeitet, kommt entweder dann ein Pflegedienst oder die Angehörigen werden informiert, aber das ist super. Und was ich ja total cool finde, ist gerade so im betreuten Wohnen, gibt es ja oft auch diese Herdwächter, so nennen die sich, die dann, wenn man kocht, eben schauen, gibt es eine Rauchentwicklung oder nicht. Ist natürlich schwierig, wenn man jetzt was Schnitzel scharf anbrät und dann gibt es da eine Rauchentwicklung. Aber wir haben das ja immer wieder, dass dann eben doch es brennt in der Häuslichkeit. Und da ist natürlich so eine Überwachung ganz toll, weil dann kann man eben doch das Kochen noch zulassen, aber man muss nicht die Angst haben, dass übermorgen es brennt.
Okay, und das ist ja wahrscheinlich auch was, wo man bei euch auch die Beratung bekommt? Oder weil ich stelle mir jetzt vor, als Angehöriger, das ist super schwer, da irgendwie einen Überblick zu haben, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Oder ist das halt schon, also beratet ihr da auch hingehend?
Ja, wir beraten da schon auch dazu. Allerdings gibt es so viele verschiedene Assistenzmöglichkeiten inzwischen, dass wir da nicht explizit beraten können, nehmen Sie doch das oder da wird es das geben, sondern wir können einfach sagen, es gibt Möglichkeiten beim Kochen eben auf die Rauchentwicklung zu achten oder wir können sagen, es würde auch so eine Uhr geben, aber meistens nicht mehr, weil es hat sich schon in den letzten Jahren eine Dynamik bekommen, wo wir nämlich alles wissen können.
Ja gut, ist auch klar, dass ihr jetzt nicht ein bestimmtes Produkt vielleicht empfiehlt, aber dass ihr sozusagen sagt, diese Optionen gibt es vielleicht noch, was das kann man machen, um Sicherheit zu bekommen.
Genau, das auf jeden Fall, klar.
Wenn wir jetzt ja schon bei dem Thema beraten sind, was vielleicht auch noch sehr interessant ist für den einen oder anderen, wer sich so generell für den Pflegeplatz interessiert oder Interesse an der Pflege hat als Angehörige, wir haben von der Heimstiftung auch ein Gute-Pflege-Center, nennt sich das. Das kann man anrufen und auch quasi nicht nur in der Einrichtung direkt, sondern quasi auch innerhalb von einer Region sozusagen nach einem Pflegeplatz anfragen beziehungsweise da den Weg einschlagen, um sich beraten zu lassen beziehungsweise um einen Pflegeplatz zu finden. Das läuft dann nicht direkt nur über die Einrichtung, sondern über das gute Pflegesender.
Da ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, das ist auch interessant, glaube ich, für Menschen, die noch eben gar nicht genau wissen, was ist eigentlich das Angebot, was ich brauche, sondern zu sagen, einfach mal zu erschildern, wie ist meine Situation, welche Bedarfe gibt es. Es gibt dazu auch so ein Online-Tool auf der Website, vielleicht mal für so einen allerersten Kontakt sich mal durchklicken kann, was sind vielleicht gerade, wie ist meine Situation, um mal so eine erste Einschätzung auch zu bekommen. Was für Möglichkeiten gibt es denn? Ist es denn stationär? Ist es vielleicht eher noch ambulant? Ist es eine Tagespflege? Also
ja, ganz genau. Das ist, was du ganz am Anfang gesagt hast, Chris, dass ihr oft auch einfach Anrufe bekommt oder jemand vorbeikommt nach einem Sturz, jemand ist im Krankenhaus und wenn ich jetzt überlege, im Krankenhaus, die sagen, ja gut, jetzt würde die Entlassung anstehen, wie mache ich es denn weiter? Und ich bin ein bisschen überfordert, wahrscheinlich in der Situation, dann rufe ich einen guten Pflegesender an und dann erzähle ich denen einfach, wie die Situation ist bei meinem Angehörigen und das finde ich toll, dass die dann eben einfach auch beraten können, ja, wollen sie es, ich würde mal mit einer Kurzzeitpflege anfangen und wir haben das und das Angebot oder die würden sagen, naja, nach dem, was sie schildern, wäre ja vielleicht auch Tagespflege ganz interessant und dass man dann darauf eingehen kann.
Das schließt doch eigentlich ganz schön den Bogen so wie wir in das Thema reingestartet sind. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir auch tatsächlich schon zum Ende dieser Folge. Ich fand es total schön, dass wir mal wieder alle zusammen waren. Es ergibt auch immer gleich nochmal so eine ganz andere Dynamik, gell? Also wenn man ein bisschen schauen, dass man sich nicht ins Wort fällt, aber es ist immer cool, weil dann jeder nochmal reinslidet und irgendwie noch was zum Thema beizutragen hat. Das ist schon ganz cool, auch zu viert.
Kann ich nur bestätigen, war gerade ein bisschen unklar. Kann ich nur bestätigen. Ich fand es auch total toll heute, vor allem, dass ich euch alle gesehen habe, hier begrüßen durfte bei mir in der Einrichtung. Genau, und war eine schöne Podcastaufnahme. Genau, ich wünsche euch alle einen schönen Sommer. Vor allem Sommerferien stehen jetzt an und wir hören uns ganz bald wieder.
Dem schließe ich mich an. Habt alle einen schönen Sommer, schwitzt nicht allzu viel. Also Stand jetzt kommt ja nochmal eine Bombenhitzewelle auf uns zu. In diesem Sinne passt mein Satz so gut wie sonst auch. Bleibt alles schön gesund und passt auf euch auf.
Ja, dann verabschiede ich mich jetzt auch noch. Und ich muss sagen, ich fand es auch wirklich ganz toll heute und habe mich gefreut, dass wir hier sein durften bei dir, Jasmin. Bin jetzt auch noch gespannt auf die Hausführung, die du mir versprochen hast. Und was soll ich jetzt noch sagen, außer auch gute Sommerzeit vollends. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.